Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung mit David Simhofen und Martin Aigner. Hier geht es um Organisationsentwicklung, moderne Führung, Teamdynamiken und die Herausforderung komplexer Systeme. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Unser Gast begleitet seit fast 20 Jahren Unternehmen durch anspruchsvolle Veränderungs- und Transformationsprozesse, von internationalen Großkonzernen bis zum mittelständischen Unternehmen, von Effizienzprogrammen und Reorganisation bis zur digitalen und KI-Transformation. Dabei kennt sie Veränderungen nicht nur aus der Perspektive einer Beraterin. Durch ihre eigene Führungserfahrung in einem internationalen Konzern weiß sie auch, was es bedeutet, unter realen Bedingungen Verantwortung für komplexe Projekte, Teams und Entscheidungen zu übernehmen. Marion verbindet fundiertes Projekt- und Change-Management mit systemischer Organisationsberatung, Facilitation und einem ausgeprägten Blick für die Menschen in der Organisation. Modelle und Methoden versteht sie dabei nicht als starre Fahrpläne, sondern als Orientierungshilfen, die an die jeweilige Situation angepasst werden müssen. Sie kennt die kritischen Streckenabschnitte, an denen Veränderungsinitiativen ins Schleudern geraten, wenn Strategien nicht im Alltag ankommen, Widerstände übergangen werden oder Technologien eingeführt werden, ohne die Organisation mitzunehmen. Ihr Anspruch ist deshalb klar. Eine trockene Theorie und keine Veränderung um der Veränderung willen, sondern konkrete, pragmatische Maßnahmen, die im Arbeitsalltag funktionieren und messbare Wirkung entfalten. Danke für deine Zeit und herzlich willkommen, Marion Wetter.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und unsere lockere Einstiegsfrage ist immer, Marion, was treibt dich aktuell um?
Claude Fable war es und die Deadline, dass wir jetzt bis Freitag noch nutzen können und dann geht's wieder auf Pay-Per-Use. Also zurzeit ist es Claude Fable auf Herz und Nieren zu testen und zu schauen, wofür es mir im eigenen Unternehmen gerade nützlich sein kann.
Erklär mal jemanden, der nichts mit KI am Hut hat, was jetzt da so besonders ist an Claude Fable.
Ja, das versuche ich auch gerade rauszufinden. Also deswegen auch das intensive Testen. Was ist anders? Mal ganz großer Hype im Vorfeld mit inklusive die amerikanische Regierung verbietet es für nicht amerikanische Staatsbürger und dann erlaubt sie es doch wieder. Also war mal ganz viel Marketing-Hype und dann wird man natürlich besonders neugierig. Und was ist anders dran? Es ist scheinbar wirklich etwas, das im Hintergrund Magie macht, noch mehr als andere KI-Sprachmodelle. Also das wirklich delegiert und arbeitet und das sehr faszinierend, das vorm Computer beobachten zu können.
Jetzt bin ich anscheinend nicht up to date. Ich dachte, Fable ist verboten worden. Haben sie es jetzt wieder rückgängig gemacht, ja?
Es ist eine Seifenoper. Es kommt rauf und runter. Es ist jetzt wieder zugelassen worden und jetzt darf wieder jeder probieren. Es ist wirklich eine Soap-Opera mit Fable unter amerikanischen Regierung.
Jetzt bist du ja relativ spitz positioniert, würde ich sagen. Also auch gerade, wenn man sich dann deine Webseite anguckt, die du ja mit einer Kollegin, glaube ich, zusammen machst. Ihr seid viel im KI-Kontext unterwegs, wie man unschwer raushört. Jetzt wollen wir hier nicht die üblichen Fragen stellen rund um KI, sondern ich glaube, was wir auch hier im Podcast noch nicht so wirklich betrachtet haben, ist das ganze Thema KI-Strategie, was ja sicherlich viele Unternehmen auch umtreibt. Und was fehlt denn deiner Meinung nach KI-Strategien?
Ja, du hast das eh schon angesprochen. Wir machen seit einem Jahr mit Herz und Seele, machen wir KI-Beratung, kommen aber beide eigentlich aus einem anderen Bereich. So Monika, meine Kollegin, kommt so aus dem Trainingsbereich und ich komme aus dem Change Management und Unternehmenskontext. Und da ist uns einfach aufgefallen, was fehlt bei KI-Strategie, ist eben wirklich das Konzept zu verbinden, was braucht's, damit diese Technologie Wirkung entfalten kann. Und das ist aus unserer Sicht eben mehr als nur eine Tool-Einkaufsliste und eben die Jagd nach den neuesten Modellen und die IT hat da mal was freigeschalten, sondern wie bringt man Menschen dazu, mit dieser Technologie zu arbeiten. Und da ist uns eben aufgefallen, dass ganz viel, was zurzeit am Markt unterwegs ist, dieser Tech-Bro-Ansatz ist. Also wir haben da was und wir bauen Agenten und einen Workflow und den rollen wir dann aus und sich dann wundern, warum keiner im Unternehmen mitmacht. Und da haben wir uns gedacht, da können wir einfach mit unserem Enablement-Trainings- und Change-Ansatz da eine Veränderung bewirken. Weil das ist das, was aus unserer Sicht fehlt, die Technik mit dem Menschen zu verbinden.
Das ist auch, was ich beobachte. Ne? Also wer macht denn diese KI-Trainings gerade? Das machen die ganzen Entwickler. Also die Entwickler erzählen, wie Claude Cowork funktioniert.
Entweder die Entwickler oder IT-Berater oder die IT-Abteilung, aber genau, immer aus der Technik
Ja.
rausgetrieben.
Und das Lustige ist, die gar nicht Claude Cowork benutzen, weil die benutzen Code Claude, also das ist auf der Kommandozeile, ne? Also es kommt noch dazu, sind eh die Falschen und die erklären dann im schlimmsten Fall, wie man das Ding installiert und zeigen dem Vertrieb dann ein paar lustige Bildchengenerierung und irgendwelche Designsysteme und dann kommen die raus und dann sage ich, ja und, was habt ihr jetzt gemacht? Kannst du das einsetzen jetzt? Ja, also wir haben es jetzt mal installiert. Ich so, ja, das ist genau der Technikansatz, ne, den du beschreibst, ne? Und jetzt mal sagen, hey, sei doch mal kreativ. Wie kannst du es denn einsetzen? Hier, da hast du vielleicht ein paar Cases, kannst die mal sortieren, mal die Datenbasis, dann im Match zum Kunden, die Cases, dann sparst du da Zeit oder wie schaut's aus? Ja? Also ich sehe das auch ganz häufig, dass dann so die KI-Nerds, die das Ruder übernehmen, aber die eigentlichen Praktiker, die dann Technik mit guten Ideen verbinden, was ja die KI irgendwie ausmacht, nicht stattfindet.
Ja, genau, also so erlebe ich. Es sind entweder die Technik-Nerds, die wirklich eigentlich schon viel zu cool sind für Claude und Copilot, sondern das nur im Code machen. Oder es sind dann eben so die Standard-IT-Trainings. Wir haben jetzt Copilot-Lizenzen gekauft und da gibt es jetzt ein 30-minütiges E-Learning und dann muss das ja funken, oder? Aber eben gerade so die Verbindung mit, ich muss ja nicht nur einfach nur ein neues Tool einsetzen. Ich muss aus meiner Sicht einen ganz anderen Ansatz fahren als bei anderen Software-as-a-Service-Produkten, weil ich muss ja grundlegend meine Arbeitsweise überdenken. Und wie bringe ich das zusammen, dass ich eben nicht einfach nur von Tool A auf Tool B switche, sondern mir eine neue Art des Arbeitens angewöhne?
Was ist denn da eigentlich jetzt gerade anders? Ne? Du hast ja auch Beraterin Change gemacht, da hat man ja auch die eine oder andere Strategie gemacht. Und was ist denn jetzt mit KI heute jetzt anders als vorher, vor KI, wenn ich jetzt eine Unternehmensstrategie mache, die nicht lautet, wir machen KI und wir machen Schulungen, ne? Das ist keine Strategie, ne? Aber was ist denn da jetzt anders heute?
Aus meiner Sicht, dass die Ownership eine andere ist. Also es ist eben nicht mehr klar, entweder bei Business oder bei der IT angesiedelt. KI wird gegen die Wand fahren, wenn ich es als IT-Strategie positioniere und gleichzeitig, wenn ich es nur als Business-Strategie fahre, fehlt mir auch ein Teil. Also es ist zum ersten Mal wirklich so eine extreme Verknüpfung zwischen IT und Fachbereich, die da zusammenspielen müssen, um sich gemeinsam eine Strategie zu überlegen. Das kann man argumentieren, das war vorher auch schon und SAP und so weiter. Aber trotzdem, es ist einfach dadurch, dass es keine deterministischen Systeme sind, dass ich mir die Use Cases erst selbst erarbeiten muss. Also der größte Unterschied in einem Satz zusammengefasst für mich wäre, die Use Cases müssen erst erfunden werden. Wenn ich vorher SAP ausgerollt habe, dann war klar, SAP sagt mir in etwa, wie läuft mein Cash-to-Payment-System ab, Prozess ab, oder wie läuft mein Procure-to-Whatever-Prozess ab. Das war schon deterministisch vorgegeben und Business hat sich halt da so anpassen müssen. Und jetzt plötzlich habe ich so ein Schweizer Taschenmesser, das hingeworfen wird mit Sprachmodellen und so die Aussage, naja, was man damit machen kann, müsst ihr euch überlegen. Also das sagen sowohl die Modellanbieter, die halten sich total bedeckt mit, was man damit alles machen kann. Also es muss erst gemeinsam erfunden werden und gefunden werden, was die Use Cases sind.
Dieses Schweizer Taschenmesser finde ich ein gutes Bild, ne? Was ich da beobachte, ist oft, die kriegen ein Schweizer Taschenmesser und was machen sie mit? Sie schneiden Käse, ja? Also und zwar nur Käse, ja? Also nicht die Möglichkeiten, dass da noch eine Säge, ein Schraubenzieher und noch ein Korkenzieher drin ist, ne? Weil diese Use Case Sucherei machen dann wieder auch die IT-Nerds oder die schlecht ausgebildeten Berater und schauen immer nur nach prozesslastigen Dingen, also Automatisierungen, ne? Also wofür
Genau.
KI eigentlich überhaupt nicht geeignet ist, ne? Also weil es ja keine Wenn-Dann-Bedingung ist oder nur in einem bestimmten schmalen Bereich sinnvoll ist, ne? Also diese Use Case Sucherei, da gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, eine super spannende Geschichte, aber halt auch im Kreativ diese Use Cases zu entdecken, braucht ein gewisses Know-how, was geht denn?
Oder das andere Extrem, um jetzt wieder in der Metapher zu bleiben, du kommst rein in eine Standard-Copilot-Schulung, bringst die Leute in einem Unternehmen so gerade mal zum ersten Mal mit Berührung und die Erwartungshaltung ist, wir kriegen jetzt ein Skalpell, oder? Wir können jetzt Operationen am offenen Herzen durchführen mit diesem Schweizer Taschenmesser. Also das ist also das andere Extrem in der Metapher. Also auch die totale Technikgläubigkeit, weil man halt in den Medien liest, wie unglaublich diese neue Technologie ist, aber halt nicht out of the box und dass ich da erst was anpassen muss, um vielleicht dann wirklich mal am offenen Herzen damit operieren zu können.
Ja, das ist ein schwieriges Thema für uns Männer auch, ne? Weil wir denken, wir können damit alles, ne? So Raketeningenieur, ja klar, logisch. Wo ist denn das gute Stück? Habe ich schon mal gehört. Lass uns loslegen, ja.
Genau.
Ich weiß nicht, wie viel du aus deinen Einsätzen jetzt aus der Praxis wirklich berichten darfst, aber ich glaube, auf dem Ebene, auf dem wir jetzt geblieben sind, würden, glaube ich, viele zustimmen oder würden das vermutlich auch so sagen, ne? Das ist jetzt nicht viel Neues. Kannst du mal einen Einblick geben, was konkret ihr zum Beispiel für Use Cases gefunden habt, welchen wirklichen Unterschied ihr bei einer KI-Strategie bei einem Kunden machen konntet? Ich glaube, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen da noch mal ein bisschen mehr Fleisch an Knochen kriegen, was denn da wirklich gehen könnte.
Klar, also vielleicht, um es nicht auf der Use Case-Ebene, sondern auf der Strategie-Ebene kurz eine Antwort zu geben. Zum Beispiel die Frage, wie positionierst du dich als Unternehmen zukünftig, was dein Pricing angeht? Also bei Unternehmen, die bisher Time and Material verkauft haben, zum Beispiel eine große Werbeagentur, die sagt, unser Designer kostet pro Stunde so und so viel und unser Texter und Copywriter kostet so und so viel. Wie gehen die jetzt in Zukunft vor, wenn die viel, viel schneller Output gemeinsam mit KI generieren zu können? Verrechnen die dann in Zukunft für eine Arbeit, für die ein Mensch 3 Stunden gebraucht hat, nur mehr 10 Minuten, die der Prompt dauert? Dann wird's knapp mit dem Umsatz. Oder verrechnen die dann eher auf Output bezogen ihre Leistungen. Also, dass ich mir auch in der KI-Strategie überlege, kann ich weiter mit einem Stundenlohn rausgehen oder muss ich jetzt eher auf Output gehen und den dem Kunden in Rechnung stellen? Und wie ändere ich das bei bestehenden Verträgen? Also, das war eine Diskussion, die wir vor einiger Zeit gehabt haben. Wie ändere ich mein Pricing? Nehme ich dann nur die 10 Minuten Ist-Zeit oder die 200 Stunden, die es gebraucht hat, um die Leute in der Abteilung KI-fit zu kriegen, dass sie es dann in 10 Minuten produzieren können. Also auch, wie man die neuen Lernprozesse einfließen lässt. Das war eine konkrete Strategiefrage, die wir gerade vor kurzem gehabt haben. Oder für eine KI-Richtlinie die Frage.
Ich liebe diesen Effekt, den KI da an die Stelle bringt. Die bringt nämlich eine Dysfunktionalität an den Tag, die vorher schon da war. Nämlich, dass Zeit nicht Output und Leistung ist, ne? Also eine Stunde Grafiker, der kann auch 15 Mal das Logo hin und her schieben, da kann sein, dass auch nichts rauskommt, ne? Also diese Bewertungsmaßstab aus dem Industriezeitalter, Anwesenheitszeit ist gleich Produktivitätszeit, vor KI nicht gestimmt für kreative Prozesse und stimmt jetzt auch nicht, ja? Und das finde ich so mega, dass das jetzt eigentlich durch zwei gezwungen werden, das zu überdenken.
Genau, ja. Und ansonsten Use Cases, was für mich die spannende Erkenntnis war wirklich diese Eignung als Schweizer Taschenmesser, dass du eben genauso gut in einem Klinikbetrieb argumentieren kannst, wie die ihr medizinisches Controlling machen können. Also wie kann jetzt eine medizinische Controllerin in Zukunft besser die Fälle den Abrechnungseinheiten zuordnen, bis eben zu, ich bin Werbetexter und muss Werbetexte verfassen. Also wirklich die totale Bandbreite, die möglich ist. Und deswegen sage ich, müssen sich Unternehmen in ihrer Denkweise auch umstellen, wie sie KI ausrollen, weil sie dürfen eben nicht mehr erwarten, dass es Experten da draußen am Markt gibt, Unternehmensberater, die ihnen sagen können, was man damit machen kann. Weil es sind 2 Dinge jetzt neu, was ich damit tun kann und wie die Technologie funktioniert. Und da gibt's aus meiner Sicht noch nicht den Markt dafür, dass wirklich genug Unternehmensberater da draußen sind, die sagen so, für mich in der Werbeagentur, wie kann ich es einsetzen? Für mich im Klinikalltag, wie kann ich es einsetzen? Das heißt, wir gehen wieder viel stärker zurück auf unsere Botschaft, Partizipation ist alles. Also wie bringe ich die Fachexperten aus dem Unternehmen dazu, Input zu liefern, um dann mit denen, die halt so ein bisschen schon mal reingeschnuppert haben, was die Technologie kann, daraus dann gemeinsam die Use Cases zu entwickeln. Aber ebenso dieses, lieber Berater, sag mir, was ich tun kann, funktioniert jetzt noch viel weniger als früher.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das wäre vorher schon unseriös gewesen, aber das ist, wird genauso ad absurdum geführt, genau. wie das andere Thema von dir, Martin, auch, ja. Auch da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen? Also zum Beispiel ein Use Case, der dich selber überrascht hat, den ihr mit einem Kunden entwickelt habt, wo er sagt, boah, guck mal, also hätten wir gar nicht gedacht. dass man das auch damit machen kann und das hat jetzt wirklich einen riesen Mehrwert geschaffen.
Ja, du, ganz einfaches Beispiel, ein kleiner Architekt, der pro Woche irgendwie seine 4, 5 Baubesprechungen führt und dann stundenlang damit beschäftigt ist, diese Protokolle zu schreiben. Und dem einfach ein KI-gestütztes Transkribiergerät an die Hand zu geben, eine Vorlage zu geben, einen Workflow zu definieren, so sollen meine Protokolle ausschauen, so lässt du das einfließen und das halt jetzt wirklich auf Knopfdruck funktioniert. Und ich glaube, weil ganz oft eben die Diskussion geführt wird, nur die Wissensarbeiter haben da Benefit oder sind davon betroffen. Also ich könnte dir ad hoc 10 Handwerksbetriebe sagen, die einen Nutzen haben, wenn sie einfach nur ihre Admin-Arbeit an KI auslagern können. Also ich finde, wir denken immer so engstirnig an der Texter, der Marketingmensch, der HR-Mensch. Aber jeder Installateur hat einen Vorteil raus, wenn er das Kundengespräch und die Aufzeichnung von wie wird wo die Küche eingebaut zukünftig KI gestützt machen kann, wenn der seine Rechnungen automatisch rausknallen kann, wenn der seine Angebote mit KI erstellen kann. Also die meisten ich habe ein bisschen auch so mit Baubranche zu tun und ganz viele Handwerksbetriebe gehen deswegen in Konkurs oder haben Probleme, nicht weil sie inhaltlich, handwerklich nicht gut wären, sondern weil sie ihre Admin-Prozesse nicht auf die Reihe kriegen. Und da ist ein enormer Hebel, der total oft vergessen wird, weil das klassische Beispiel ist ja, wer ist vor KI sicher? Der Installateur. Also der Installateur muss sich nicht fürchten, der wird nicht durch KI ersetzt. Stimmt, aber gleichzeitig hätte er einen riesen Hebel, mit KI seine Installationsfirma auf Vordermann zu bringen.
Und er kann damit die Arbeit machen, auf die er Bock hat.
Genau, genau.
Solaranlagen auf dem Dach montieren und nicht Rechnungen schreiben, da haben die nämlich
genau.
Keinen Bock drauf.
Genau, ja. Und das bringt mich auch so zu dem, was wir immer in unseren Argumentationen auch bringen, auch wenn sich Leute fürchten, durch KI ersetzt zu werden. Die Argumentation Job versus Task. Und ich glaube, wir müssen uns viel mehr wegbewegen von welcher Beruf ist durch KI betroffen oder was kann ich in welchem Beruf mit KI bewirken, hin zu welche Tasks kann ich mit KI umsetzen. Und da würde mir jetzt kaum ein Beruf einfallen, wo es keine Tasks gibt, die nicht mit KI auch verbessert werden können.
Ja.
Mhm. Ja.
Das Trüffelschwein für diese Dinge, das ist bei mir persönlich immer meine professionelle Faulheit. Ja, also immer dann, wenn ich sage, oh, das ist aber scheiß langweilig gerade, dann kann es nicht KI machen? Ja, probieren wir das mal. Ja. Also, und da bin ich voll bei dir. Ne? Also ich denke auch, die Kombination zwischen Fachwissen und der integrierten Arbeit sozusagen mit KI bringt den Booster.
Ja,
nicht genau. Alles mit KI machen, ja, so wie jetzt irgendwie Klarna das ganze Callcenter ja. Rausschmeißt. Nein, so geht's nicht. Ja. Auch nicht mit Fable 5.
Und auch ein wichtiger Zusatz, und Klarna ist jetzt eh schon wieder in den Medien, weil sie jetzt wieder alle einstellen. Also das war jetzt gerade so der Reverse Case. Aber eben auch so Aufruf an alle, die sich gerade überlegen, was könnte ich mit KI machen, denkt nicht in einem ersten Zug an eure Kernaufgaben, sondern denkt an die lästigen Dinge, die ihr tun müsst, aber wegen denen ihr euren Beruf nicht ergriffen habt. Aber die halt einfach mitlaufen. Also der Arzt, der die Protokolle schreiben muss, die Personalerin, die Serien-E-Mails verfassen muss. Also keiner steht in der Früh auf und sagt, yeah, heute kann ich wieder eine Excel-Tabelle von links nach rechts kopieren. Und trotzdem haben wir das in ganz vielen Berufen drinnen als Tätigkeit.
Auch das ist eigentlich im Kern nichts Neues, ne, Martin? Ich denke jetzt gerade an Schalen- und Kernkompetenz. Also ein gut aufgestelltes Unternehmen weiß, was seine Kernkompetenz ist. Per Definition all das, was ich eben nicht am Markt zukaufen kann, weil es auf meiner persönlichen Expertise und wir würden Könnerschaft sagen, basiert. Und alles andere, was ich am Markt zukaufen kann, kaufe ich zu. Jetzt habe ich nur noch die tolle Möglichkeit, dass ich vieles nicht mehr zukaufen muss, sondern eventuell sogar über KI selber abdecken könnte. In Fragezeichen Pricing, ne, wie viel würde mich das denn dann auch wirklich kosten mit Tokens und so weiter und so fort.
Genau.
Ja. Da fällt mir übrigens auch noch ein Beispiel ein, das mir, es ist so simpel, aber mir ist es im Kopf geblieben. Es ist eine Kfz-Werkstatt in München gewesen, die einfach ihre komplette Terminvergabe über einen WhatsApp-Chat-Bot gemacht hat. Also ich habe denen einfach geschrieben oder ich war auf der Webseite, die haben gesagt, hier kannst du dich melden oder auch per WhatsApp, wenn du Termin machen möchtest. Da habe ich gesagt, gut, schreibe ich über WhatsApp, geht super schnell. Und dann wurde auch direkt transparent gemacht, hey, ich bin der KI-Bot von der und der Werkstatt. So, dann habe ich gesagt, ja, ich will irgendwie TÜV-Termin machen, muss vorbereitet werden. ja super, das können wir dir anbieten. Dann hat er irgendwie 5 Terminvorschläge gemacht, dann habe ich geguckt, dann habe ich mit dem ein bisschen hin und her geschrieben und dann war das Thema erledigt. Dachte ich mir, geil, wie cool ist das denn? Simpel. Super simpel.
So ein persönlicher Use Case, der mich gerade letzte Woche zum Schmunzeln gebracht hat. Ich musste was auf Amazon retournieren. Eine geöffnete Packung Babywindeln, die nicht gepasst hat. Natürlich vom Umtausch ausgeschlossen, Hygieneprodukt, bla bla bla. Und der Chatbot von Amazon sagte das auch freundlicherweise, sorry, nehmen wir nicht zurück. Er macht, was habe ich zu verlieren? Und ich sage einfach meinem Claude, bitte geh doch nochmal auf Amazon-Seite, versuch dann nochmal, reden ja eh drei Bots miteinander, vielleicht verstehen die sich besser als Bot plus ich und mach das einfach mal und habe den eben zum ersten Mal so mit diesem Chrome-Connector reingeschickt und machen lassen und habe da fasziniert zugeschaut und dann läutet bei mir das Telefon und ich musste den Anruf annehmen und gehe kurz weg vom Computer, komme nach einer Viertelstunde zurück und sehe dann so ganz am Ende von meinem Claude-Chat, ja, alles klar, Marion, das Konto hast du in 2 Tagen am Konto, ich habe das mit dem Berater von Amazon besprochen und dann lese ich so die Screenshots, was hat der gemacht, hat mein Claude selbstständig hocheskaliert zu einem menschlichen Berater bei Amazon, hat mit dem eine Unterhaltung geführt und hat mit dem sich irgendwie geeinigt auf Kulanz und so weiter, kriege ich das Geld trotzdem zurück. Und ich sehe dann so, wie Kuma von Amazon schreibt, hey, hallo, sind Sie noch da? Ja, ja, klar, bin noch da. Also hier nochmal meine Frage und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Also die zwei haben sich blendend verstanden, Mensch von Amazon und Bot von mir. Und ich komme einfach nur zurück und sehe, das Geld ist am Konto. Also das war so der erste, ja, so kann's gehen, Effekt.
Um den Nicht-Technik-Nerds hier ein bisschen die Türe zu öffnen. Das geht bei jedem Rechner jetzt schon mit Bordmitteln. Das kann jeder tun.
Genau.
Im Prinzip ist das nichts anderes als dieses Claude-Programm installieren, dem quasi sagen, hey, du darfst meinen Browser steuern, also den Google Chrome zum Beispiel, da muss ich halt dann eingeloggt werden. Und dann führt er die Maus, ne, und klickt und macht und tut da Dinge. Also gibt's einen Stopp-Button, da kann man dann anhalten, wenn dann das zu heiß wird, ne, wenn er dann die Kreditkarten da durchjagt. Aber also das ist nichts, was jetzt Magic ist und was nur die Marion als IT-Beraterin hier kann und KI-Beraterin, das können wir alle.
Genau, und deswegen, also nenn mich nicht IT-Beraterin, ich bin enthusiastische Amateurin, was das Thema angeht. Aber genau das, was du sagst, das kann jeder. Das ist kein nicht super Secret, das ist das ganz normale Abo mit einmal einen Connector aktivieren, ja, und das funktioniert.
Ja, im Monat.
Genau.
Ja, genau. Ja, ich bin da auch mittlerweile sehr bescheiden. Ja, also wie sonst auch immer, ne, wir irren uns gerade alle irgendwie gemeinsam voran. Ja. Lernkurve ist extrem steil. Also in 3 Monaten kann jeder da sein, wo wir jetzt sind von der Konversation. Ja, das ist also eine super leichte Einstiegshürde. Man muss sich halt ein bisschen Gas geben. Aber ich bin da auch mittlerweile sehr bescheiden zu sagen, ich weiß auch nicht alles und gestern war was ich nicht mitbekommen habe. Bett. Ja.
Genau.
Ja, cooler Case. Danke fürs Teilen. Sehr geil.
Aber das ist eben auch die Botschaft, die ich so an Leute in Unternehmen mitgebe. Ihr müsst experimentieren, ihr müsst dranbleiben. Es gibt niemand am Markt, der euch sagt, hey, hast du schon mal probiert, deine Windel mit dem Bot zurückzugeben? Also da muss man sich einfach herantasten. Jetzt kann ich natürlich nicht von jedem erwarten. Ich stecke im Moment wahrscheinlich 20 Stunden pro Woche in solche Experimente rein. Das kann ich jetzt nicht von jedem Angestellten erwarten. Und trotzdem die Botschaft, die 3 Stunden oder die 30 Minuten Copilot-Schulung, die ich das Unternehmen gegeben hat, wird nicht ausreichen, um euch und euer Unternehmen zukunftsfit zu machen, was das Thema KI angeht.
Ja, aber auch da wieder, ne, das ist ja sozusagen die gleiche Logik, wie es auch vorher in einer, ich sag jetzt mal, im Beratungsumfeld war. Natürlich beschäftigt sich nicht jeder in einem Unternehmen 40 Stunden die Woche mit Teamentwicklung oder mit Organisationsentwicklung. Dafür gibt's Leute, die halt Spaß dran haben, so wie wir, die sich damit beschäftigen und halt irgendwie Nerdbücher lesen und auf eigene Zeit Podcasts machen und Leute interviewen. So, und jetzt gibt's halt Leute, die einfach sich mit KI beschäftigen, Use Cases rausfinden, um Wissensvorsprung zu haben, dass sie dann halt in Fällen bei Kunden einbringen zu können.
Aber auch da wieder volle Bescheidenheit. Ich kann dann immer nur berichten mit, diese Funktionalität und für meinen Anwendungsfall. Aber was das jetzt für den Kunden bedeutet, also die Transferleistung, wie er es dann in seinem Unternehmen umsetzt, glaube ich, ist jetzt eine größere Transferleistung, als es bei anderen IT-Themen in der Vergangenheit war. Und deswegen wieder zurück zu eurer Frage der Strategie. Aus meiner Sicht muss ich in einer Strategie auch die Frage beantworten, wie stelle ich Zeit für Experimente sicher? Weil wenn ich von meinen Leuten gleichzeitig das gleiche Tagesgeschäft erwarte wie bisher, aber sage, bleibt am Ball und entwickelt euch mit KI weiter, ja, wann soll das passieren? In welcher Zeit? Also, dass ich wirklich als Unternehmen Strukturen schaffen muss, wo ich sage, einen halben Tag pro Woche oder eine Stunde pro Woche sollt ihr, müsst ihr experimentieren und dann bitte im nächsten Teammeeting berichten, was ihr rausgefunden habt und das mit den Kollegen teilen. Also ich muss diese Erfahrungen institutionalisieren in Unternehmen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du das schon gut angeschnitten, das Thema. Was würdest du denn sagen, was gehört denn noch zu einer guten KI-Strategie?
Datenschutz, ganz großes Fragezeichen. Und da ist aber meine Erfahrung, dass meistens, wenn man es einmal im Detail durchdekliniert, die Erkenntnis ist, ich kann ja eigentlich mehr, als ich gedacht hätte. Also aus meiner Sicht fürchten sich die Leute mehr, als sie müssten. Vor allem, wenn ich eine Unternehmenslizenz habe und Co-Pilot und so weiter. Und wenn ich jetzt nicht gerade im Verteidigungsministerium arbeite oder kritische Infrastruktur, ist die Erkenntnis meistens, und auch jetzt gerade vor kurzem wieder mit dem Datenschutzexperten von der Firma, abgeklärt, stimmt das, was wir in der Schulung so sagen? Die Botschaft ist meistens, du darfst eigentlich mehr, als du dich bisher getraut hättest. Also es ist noch ganz viel vorauseilender Gehorsam und alles anonymisieren und nichts reintippen und. Aber das muss natürlich beantwortet werden, dass sich die Leute nicht zu Tode fürchten auf der einen Seite, aber andererseits eben auch nicht vor Todesfürchten dann Sachen illegal mit dem privaten Account zu machen.
Ja, ist ja auch ein mediales Thema, was sehr aufgehypt wurde, ne? Also man hört ja quasi nur die Horrorgeschichten wieder, was Datenschutz angeht und wie schlimm das alles ist. Genau. Das betrifft, glaube ich, andere Bereiche in Unternehmen auch, wo man eigentlich sehr viel zurückhaltender ist, als man eigentlich müsste.
Ja, und wir sollten das halt nicht übererfüllen, ne? Also man kennt es früher von so ISO-Zertifizierungen, die durchs Unternehmen gejagt werden, ja. Da steht halt nur, dass ein Notfallkontakt geben muss, ja. Da muss kein Prozess da sein, da reicht ein Zettel mit einer Nummer, ja. So, und das haben wir beim Datenschutz auch, ne? Also wenn ich jetzt die Microsoft-Umgebung anschaue, die juristisch safe ist, bei denen Irland gehostet ist, ja, dann darf ich, es gilt DSGVO, wunderbar, und dann kann ich das halt auch nutzen. Und die, wie du schon richtig beschreibst, ne, die meisten haben halt da mehr, da darf ich das? Ich so, ja, du, das ist freigeschalten, hier, probieren wir es, ne? Da gehe ich als Externer her und sag, hier, schau, da geht's, klick, raufladen, darfst du, SharePoint, ja. Connect, geht, siehst
genau.
du.
Genau. Ich habe mich gestern unterhalten mit einer langjährigen Freundin, so im Bereich ist, organisierte Kriminalität, also dagegen, nicht dafür.
Die Guten.
Die Guten. Und die natürlich, ja, und Datenschutz, und wir sind da lieber eher vorsichtiger als weniger, also eher konservativer als weniger konservativ. Und dann sage ich, ja, ist ja alles gut und schön, der Ansatz, aber mal Frage, wie schaut denn eure IT-Infrastruktur aus? Also wo sichert ihr denn die Daten? Dropbox. Also einerseits die Daten, der File-Server ist Dropbox, aber dann nichts in Copilot hochladen wollen. Also es ist einfach so, KI ist so ein richtig böses Schreckgespenst. Und ich finde, der angenehme Nebeneffekt ist, die Leute lernen zum ersten Mal, was in der DSGVO wirklich drinnen steht und dass sie das vielleicht die ganzen letzten Jahre schon falsch gemacht haben oder zu wenig gemacht haben, was die DSGVO verlangt hätte. Aber überraschend wenig zusätzliche Dinge, die sie jetzt berücksichtigen müssen mit der KI.
Ja, also auch wieder für die Nicht-ITler, ich übersetze das mit der Dropbox, ne? Der Owner von dieser Dropbox, dem das gehört, das Unternehmen, der heute von Datenschutz so gar nichts, ne? Also, und das tickelt halt im Unternehmen durch. Ja, also durch diverse Sicherheitsvorkehrungen oder Fälle, die es da gab und. Also Dropbox ist quasi, da kannst du sie gleich ins Web laden, direkt offen.
Schau, da weißt du schon wieder mehr als ich, aber da.
Okay, also bis hierhin zusammengefasst habe ich jetzt verstanden, du sagst, Fachbereich und IT, also Business und IT muss noch mehr als sowieso schon vorher jetzt zusammengedacht werden. Eine gute KI-Strategie ist eher auf Use-Case-Ebene, dass man auf jeden Fall sich klare Use-Cases überlegen muss. Die Transferleistung muss das Unternehmen selber machen. Was haben wir jetzt noch gesagt? Ach genau, Datenschutz ist ein wichtiges Thema.
Den aber nicht,
noch was.
Nicht übererfüllen war noch
nicht
das Thema.
Nicht überzuerfüllen, genau. Ja, genau. Was gehört denn noch zu einer guten KI-Strategie?
Und eben das Thema, das wir angesprochen haben, mit wie schaffe ich Lernräume in Unternehmen?
Ja, genau, das hatten wir schon, ja.
Vielleicht auch noch ganz kurz zum Thema Use Cases. Also das bedingt ja allein schon dieser EU AI Act. Der schreibt ja von Hochrisikosystemen, also ein riskbasierter Ansatz. Und wenn da im EU AI Act von Hochrisikosystemen gesprochen wird, ist ja nicht das Tool gemeint, sondern das Tool plus der Anwendungsfall. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich als Unternehmen hole mir eine grünen Stempel für Copilot. Sicheres Tool, Haken, sondern es ist immer die Frage, wofür setze ich Copilot ein? Und wenn ich jetzt zum Beispiel Copilot dafür einsetze, Bewerber zu screenen oder Gehaltserhöhungen zu bewerten, wer kriegt eine im Unternehmen oder nicht, wäre das ein Hochrisikosystem. Und deswegen noch ein Argument mehr, warum jetzt der IT mit Business zusammenarbeiten muss, weil es reicht eben nicht einmal, den grünen Stempel per Sealschein von der IT fürs System zu holen, sondern ich muss auch schauen, was macht das Business damit? Dann zu schauen, habe ich ein Problem mit Hochrisikosystem laut EU-AI-Act.
Ja, mit dem Bewerberscreening, da hat man gleich einen ganz anderen Datenschutzvorfall noch sich eingeheimst, genau. Ne, wenn man das genau tut. Es sind keine Berater die in dem Bereich, aber das riecht so ganz gefährlich. Ja. Also
gefährdet. Du musst einfach, genau, du musst das registrieren, hast ein Quality-Management-System, das dahinter dranhängen muss. Und eben, du kannst nicht sagen, naja, ich habe es doch mit Copilot gemacht und ihr habt doch gesagt, Copilot ist sicher. Ja, aber. Also es ist leider ein Thema mit vielen Nuancen, die man berücksichtigen muss.
Ja. Ja, also ich glaube, um ins Extrem zu gehen, ne, das hilft dann immer im Denken immer. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel von, also Sicherheit ist jetzt die Daten sicher in Irland. Ne? Also juristisch ja, aber wenn jetzt ein Unternehmen was Militärtechnik herstellt, ob das jetzt da seine Daten reinladen sollte und ob, wenn der CEO von Microsoft in Irland mal vorbeischaut, ob der da nicht einmal in die Daten reinschaut, das glaube ich nicht. Ne? Also so ein Militärunternehmen würde halt dann sagen, nee, lass uns das lieber im Mistral oder irgendwas anderem machen. Und da ist genau dieser Anwendungsfall. Ne? Also eigentlich per se ist datenschutzmäßig safe, aber Anwendungsfall, Hochrisiko, Militärtechnik, nee, passt eigentlich doch nicht. Ne? Finde ich auch sehr gut dargestellt.
Da liegt halt der Teufel dann wirklich im Detail und nochmal, ist jetzt nicht unsere Expertise, sagen wir, treffen wir auch keine Aussagen dazu, weil da gibt's Experten, die sich damit beschäftigen, aber mit Copilot zum Beispiel kann es dir passieren bei Kapazitätsgrenzen, dass das Modell da mal umgeroutet wird zum amerikanischen Server und schon bist du wieder aus der EU-Data-Boundary draußen. Und dafür brauche ich halt wirklich eben Datenschutzexperten, die sich wirklich mit dem Fineprint beschäftigen, mit dem Kleingedruckten in den Verträgen. Aber deswegen auch da muss ich ein Unternehmen anschauen, was sind meine Themen, wie genau muss ich es nehmen und dann einmal eine klare Aussage gegenüber den Mitarbeitenden treffen.
Und Microsoft ist ja der Hund, ne, mit seinen Menüführungen. Ja. Hangelt man sich durch die Menüs dann so links, eins, rechts, ein Link, zup, ChatGPT 5.5, ach geil, drücke ich drauf. Und schwupps, ist man nämlich nicht mehr im Datenschutzbereich. Ne.
Mit GPT 5 schon, das wird über Azure in EU gehostet, aber sobald du Opus auswählst, bist du draußen. Also, aber es sind wirklich eben auf der Seite 17 vom Admin-Menü sind dann diese Einstellungen,
ja, genau,
zu
so
finden.
So untergeschachtelt und so. Microsoft ist das super in Untermenüs bauen, ne? Wollen sie wirklich? Ja, wirklich, wirklich, vielleicht doch nicht. Ja, großartig.
Jetzt haben wir über KI-Strategie gesprochen. Wie hat sich denn die Arbeit das Strategieren mit KI verändert? Weil ich kann jetzt. Ja.
Großartig. Ja. Also du siehst wirklich, ich strahle bei der Frage, weil es macht echt Spaß, mit der KI als Sparring-Partner gemeinsam zu arbeiten. Und das ist wirklich so für mich die größte Änderung in den letzten 3 Jahren jetzt. Also ChatGPT kam Ende 2022 raus, Anfang 2023, glaube ich, habe ich meinen ersten Prompt abgesetzt und von da an ging es steil bergauf im Sinn von, wofür ich die KI nutze. Und eben vom ersten so, hey, was hältst du denn davon oder fasse mir zusammen, geht's halt jetzt wirklich in Richtung Coworker, Assistent, Mitarbeitenden. Also wie hat sich's verändert, ganz kurz gesagt. In der Ideenfindung, also ich habe da eine Idee, spiel, liebe KI, spiel Teufelsadvokat und zerleg meine Idee bis aufs Gröbste, bis dann nur mehr das übrig bleibt, hinter dem ich wirklich dahinter stehen kann. Also das würde ich mir von keinem menschlichen Kollegen gefallen lassen, so wie ich mich von der KI zerlegen lasse, da würde ich es immer erst persönlich nehmen, aber bei der KI fordere ich es ein und kann damit dann auch gut umgehen. Also das ist vielleicht so die erste Erkenntnis, ich kann mich von der KI besser challengen lassen als vom menschlichen Kollegen, weil weniger Befindlichkeiten dahinter stecken. Das heißt, schon mal so bei der ersten Ideenfindung ist die KI mit an Bord. Dann mit, okay, hier hast du einen Auftrag, mach mal so ein Mockup, mach mal so einen ersten Versuch. Also nicht ich starte mit einem leeren Blatt Papier und saug mir was aus den Fingern, sondern ich krieg so eine 70%, 60%, 80% Lösung und sag dann, ach, was da steht, das ist aber Blödsinn, das würde ich aber anders schreiben und hier würde ich das und das. Aber das fällt mir viel leichter, als wenn ich mit einem leeren Blatt Papier begonnen hätte. Diese Art von gemeinsam sich den Ball zuwerfen ist einfach für mich eine großartige Art des Arbeitens geworden.
Ja. Ich genieße es auch sehr, als Sparringspartner zu nutzen, also die ganzen Quellen dann auch mitzugeben. Gerade bei Claude ist das ja toll, dass man dann in gewissen Skills wirklich auch Datenquellen einfach mit angeben kann. Mhm. Und bei ein paar Skills habe ich auch wirklich gesagt, ich will keine Lösung von dir, ne? Du hast nur den Job, mir Fragen zu stellen, genau, und mich auf irgendwelche Gedankenlücken hinzuweisen. Ansonsten, ich will keine Lösung von dir haben.
Genau. Oder Skill 1, schreib mir den Text. Skill 2, recherchiere, was der geschrieben hat und mach wirklich einen Fact-Finder und schau, ob das wirklich stimmt. Also die zwei gegeneinander antreten zu lassen.
Ja, das ist auch cool. Jetzt hast du auf deiner Seite auch, wenn wir jetzt ein bisschen mal die Strategiearbeit weglassen, zum zweiten Thema kommen, du hast über KI-Mythen auch geschrieben, was ich ganz interessant fand. Vielleicht gehen wir da auch nochmal rein, dass der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerin hier sich noch was mitnehmen kann. Datenschutz haben wir schon gehört, ist jetzt zwar nicht ein KI-Mythos, aber zumindest etwas, wo man vielleicht vorsichtiger ist, als es ursprünglich gedacht hat oder als man denkt. Und du hast aber noch andere Mythen aufgestellt bzw. demystifiziert.
Such zumindest, ja.
Ja, genau. Gib uns da doch nochmal einen Einblick.
Ja, also für mich eine der interessantesten Erkenntnisse war so die Frage, wird uns KI alle den Job wegnehmen? Und das so aus verschiedenen Perspektiven mal betrachtet, weil wenn man da die Medien liest, ist ja wirklich ganz viel Sorge da. Oder wenn man mit Freunden, Bekannten, Kunden spricht, dieses nochmal Allmächtigkeitsglaube, die KI ist ja so gut, habe ich gehört. Und dann stellen sich auch noch Leute wie der Elon Musk und der Dario Amodei, der Chef von Anthropic, stellen sich hin und sagen, also eins sage ich euch, in 3 Jahren 50% aller Wissensarbeiterjobs weg. Also die machen ja auch nicht gerade gute PR, was das angeht, um ihre Modelle da furchtloser in die Welt zu bringen. Und sich einfach mal mit dem Mythos zu beschäftigen, wie realistisch ist denn das, dass die KI wirklich 50% der Jobs ersetzen wird? Und da war, finde ich, die interessante Erkenntnis, wenn man da mal so ein bisschen tiefer taucht, dass das, ich sag mal, für mich in den Bereich des sehr Unwahrscheinlichen gerückt ist. Und jetzt nicht nur die Quellen zu suchen, die mir passen dazu, sondern eben auch mal so versuchen, ein paar bisschen neutralere Quellen wie World Economics Forum, was sagen denn die dazu, und das Institut für Arbeit und Wirtschaft etc. Und alle kommen eigentlich zu dem gleichen Schluss. Kombiniert auch noch mit den Ist-Arbeitsmarktdaten. Es gibt derzeit die viel zitierte Jobapokalypse, gibt's nicht. Also es müsste ja schon irgendwo in den Zahlen sich niederschlagen, dass zum Beispiel weniger Programmierer eingestellt werden, dass weniger Radiologen eingestellt werden und nichts davon findet sich bisher in den Zahlen. Also eine Zahl, die immer wieder genannt wird mit, aber da siehst du doch 2023, da kam ChatGPT raus und dann ging es nach unten. Genauer reinzoomt, sieht man, da wo die Stellen nach unten gingen, es war genau zu dem Zeitpunkt, wo die Zentralbanken die Leitzinsen angehoben haben. Und ChatGPT kam dann 6 Monate später raus. Also das ist so eine Pseudokorrelation, die da oft zitiert wird. Aber wenn man reinzoomt in die Daten, sieht man, da gibt es vielleicht eine andere Kausalität dahinter und nicht das Go-Live von ChatGPT.
Es gibt ja auch schon diesen Begriff den Begriff des KI-Washings, ne? Also genau, da wo nur vorgeschoben wird, um mögliche Stellenabbauszenarien zu begründen, da ist ja KI ja ein wunderbares Argument. Das lässt sich ja auch nicht entkräften, ist positiv aufgeladen, also kommunikativ eine Meisterleistung, ja, aber hat mit der Realität nichts zu tun. Und wenn du dann hinschaust, wer entlassen wird, ja, dann werden plötzlich irgendwie hier Agile Coaches, Scrum Master rausgeschmissen, die mit KI so gar nichts zu tun hatten, also wo auch nichts ersetzt wird durch sie, ne? Also insofern, ich habe da auch massive Zweifel, dass da jetzt eigentlich eine Kündigungswelle kommt, plus diese Fehlkorrelation mit der allgemeinen Gesamtrezession Welt, genau, das kommt noch dazu. Ne? Also die Zinsentwicklung in den USA ist da sehr viel entscheidender und der stärkere Hebel, ob die EZB jetzt die Zinsen rauf oder runter nimmt. Ne?
Absolut. Und eben, wie du jetzt auch gesagt hast, wir haben im Vorgespräch, glaube ich, kurz Klarna angedeutet, ja, die waren in den Medien, die hauen jetzt so und so viele Leute raus. Jetzt sind sie in den Medien, weil sie die Leute wieder alle einstellen. Oder von Gartner gibt es jetzt auch eine Studie, dass sie sagen, die rechnen damit, ich habe die Zahlen jetzt nicht irgendwie auswendig bei der Hand, aber dass sie damit rechnen, Hausnummer 3/4 oder 2/3 aller Unternehmen, die jetzt gekündigt haben wegen KI, stellen in den nächsten 2 Jahren wieder ein.
Wer hätte das gedacht?
Genau.
Kann sich auch Podcast-Folgen von vor einem Jahr anhören. Ich glaube, das haben wir damals schon gesagt. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht so schwer vorauszusehen gewesen. Genau. Aber egal. Gut, spannend. Dann eine andere Mythos, den du probiert hast zu demystifizieren, war ja auch, dass KI uns alle dümmer macht. Mhm. Was hast du denn da rausgefunden?
Ja, da gibt's so ein paar Studien, die halt immer, wenn sowas kommt, das sich in den Schlagzeilen gut macht, werden diese Studien dann aus der Schublade gezerrt. Und da gab's dann eben diese Studie, ich glaube von Harvard, die eben ganz plakativ sind die draufgekommen, so und so viel weniger wird gemerkt und die Studenten können sich nicht mehr daran erinnern, wenn sie es mit KI zusammengefasst haben. Und wenn man aber dann genau auf die Primärquellen schaut, merkt man, Moment, also da geht's erstens einmal eine winzig kleine Population, die da untersucht worden ist. Also man hat einfach genommen irgendwas, ich glaube im zweistelligen oder niedrig dreistelligen Bereich an Studenten und hat die ein Essay mit ChatGPT schreiben lassen und hat sie dann dazu befragt. Und die Studie aber, KI macht uns um so und so viel Prozent dümmer, war dann in allen Schlagzeilen. Und ich will gar nicht abstreiten, das merke ich auch bei N ist gleich 1 an mir selber, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob ich einen Text von Grund auf neu geschrieben habe, selbst geschrieben habe oder mir mit KI schnell irgendwie was zusammenschustere. Also jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast habe ich mir all meine Artikel der letzten Zeit nochmal durchgelesen und habe mir bei so manchem Satz gedacht, oh, also wusste ich gar nicht mehr, dass ich das mal gemeinsam mit KI zwar reviewed habe, aber nicht im Original jeden einzelnen Satz geschrieben habe. Also das kann man sicher nicht leugnen. Aber gleichzeitig, auf der anderen Seite vom Argument, gibt's eben so Dinge wie KI als privaten Tutor einzusetzen und was da für positive Effekte erzielt werden, dass ich plötzlich die Möglichkeit habe, auf die verschiedenen Präferenzen von Lernenden einzugehen, Stichwort Notebook LM, mir einen Podcast erstellen zu lassen, mir eine Summary geben zu lassen, mir eine Infografik erstellen zu lassen. Also ich habe plötzlich mit KI auch so viele Möglichkeiten, mir neues Wissen zu erschließen, dass ich es einfach zusammenfassen würde in dem Satz, was ist dran an dem Mythos? Das, was du in die KI reingibst, kriegst du auch raus. Und wenn du Bequemlichkeit reingibst, dann kriegst du halt Dummheit und Bequemlichkeit wieder raus. Und wenn du aber Lernwille und Enthusiasmus reinsteckst, dann kannst du ja dich superchargen mit dieser neuen Technologie.
Ich denke halt, du hast halt oft auf dem Beobachtungsbias drin. Ne? Ich habe neulich eine Universitätsprofessorin gesagt, dann waren wir im Austausch und gesagt, ja, das war jetzt eine Reflexionsfrage, die der Moderator gestellt hat an unsere Gruppe. Ihre Studenten würden die jetzt abfotografieren, Screenshot reinladen, sagen, gib mir die Antwort und die Antwort pasten. Ja? Und die werden da total dumm alle. Ja, so, das ist jetzt Ihre Beobachtung, die ist ja so erstmal richtig, aber was denn dahinter steckt, ist ja vielleicht ganz was anderes. Vielleicht ist die Idee, der Student hat einfach auf diese Bullshit-Frage keinen Bock, ja, und tut halt alles, was langweilig ist, KI machen lassen und die Sachen, die er spannend findet, der Mensch, die macht er halt dann selber. Ja, also ich denke bei vielen Dingen, und natürlich kommt dann Blödsinn raus, wenn er eine Reflexionsfrage einfach da reinpaste und dann das abgibt. Denkt, bist du jetzt blöd oder was? Nee, der ist intelligent faul, würde ich sagen, an der Stelle. Ja. Also, und ja, das, glaube ich, ist, wir beobachten das, glaube ich, auch falsch oft.
Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich bin froh, dass es zu meiner Schul- und Studienzeit kein KI gab, weil ich hätte das Ding abused to the max. Also eben genau diese Prüfungen, die ich für sinnlos erachtet hätte, ich hätte da sowas von KI-isiert bei meinen Hausaufgaben und so weiter. Also, und das ist sicher eine Herausforderung jetzt in Hochschulen und in Schulen. Wie bringt man Leute dazu, wenn ich jetzt nicht komplett meinen ganzen Studiengang umstellen will auf jetzt nur mehr sinnvolle Dinge machen, Fragezeichen, was ist denn sinnvoll oder was wird in 5 Jahren sinnvoll sein, wenn die aus der Uni rauskommen? Also es ist sicher eine Herausforderung, jetzt in der Ausbildung damit umzugehen, aber genau wie du sagst, also da muss ich mir halt bessere Fragen überlegen als Lektor, als eine, die da Student mit KI antwortet.
Ich hoffe sehr, dass das Bildungssystem auch jetzt eine ordentliche Watsche bekommen hat durch KI und gewisse Dinge einfach anders machen muss zukünftig, weil diese wirklich extrem sinnlosen Prüfungen, und davon hatte ich zu Genüge in meinem Studium, die sind einfach hinfällig, weil es einfach nicht mehr kontrollierbar wird. Und ich habe damals es schon gefordert und ich hoffe, dass es jetzt kommt. Man macht halt einfach mündliche Prüfungen. Fertig. Ist viel mehr Aufwand, haben die Professoren immer vermieden, weil die in einem scheiß System stecken und halt eher für Drittmittel so weiter nötig sind. Also der Professor oder die Professorin, die überhaupt noch forscht, die soll mir mal noch einer zeigen. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Ich hoffe aber, dass es da auf jeden Fall auch noch Besserungen gibt. Was ich noch ergänzen wollte, Martin, es gehört ja schon aber auch dazu, finde ich, solche unangenehmen Situationen, also einen Umgang damit zu finden, diese sozial unangenehmen Situationen zu trainieren. Ja, also und stattdessen dann einfach diese blöde Frage mit KI beantworten zu lassen, geht mir vielleicht der soziale Skill verloren. Wie verhalte ich mich in der Situation, wenn mir einfach blöde Fragen gestellt werden?
Ja, und ich finde, es ist eine total wichtige Frage, weil wir haben uns jetzt bisher auf klug, dumm, intelligent oder nicht intelligent konzentriert. Aber das, was du jetzt ansprichst mit dieser sozialen Reibung, der Friktion, das ist für mich das viel größere Risiko, dass wir uns, Stichwort Sycophancy, die KI sagt uns bei jedem zweiten Ding, oh, großartige Idee und wow, toller Gedanke. Und dass ich mich dann plötzlich überhaupt nicht mehr mit Menschen abgeben will, die mich nicht in jedem zweiten Satz loben. Oder die mir nicht immer recht geben. Das, glaube ich, ist das viel größere Risiko, das wir als Gesellschaft haben. Und nicht so sehr werden wir blöder, sondern werden wir asozialer und können eben nicht mehr mit unangenehmen Menschen uns abfinden.
Ja, genau. Einfach diese Intuition oder ein Gefühl für eine Situation zu haben, auch wenn es unangenehm ist, das aushalten zu können und da irgendwie drauf reagieren zu können. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Skill. Genau. Gut.
Das ist auch mein Tipp in diesen generellen Prompt und der Beschreibung, wie denn die KI mit mir reden soll. Tu mich nicht loben, ja, oder lobe mich nicht. Das steht bei mir in jeder KI-Bot drin, ja, damit diese Loberei aufhört. Und dann wird's angenehm. Ne? Dann kriegst du so einen guten Durchschnitt, so mal ein bisschen Kritik, mal nicht und so. Also kann ich nur sehr empfehlen. Es ist in jedem Prompt ist bei mir drin. Nicht loben, ja, und bestätige mich nicht in Sachen, die du nicht gut findest.
Und da gibt's ja auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen, je nach Modell. Also die einen, die eher loben und so weiter, wo es jetzt schon diesen Begriff gibt von KI-Psychosen, also dass Leute so überzeugt wurden von der KI, dass sie sowas wie eine neue Mathematik entwickelt haben, was total BS war, was rausgekommen ist. Aber ja, das ist auch Augen auf bei der Wahl des Modells oder eben einen Systemprompt hinterlegen, der darum bittet, das nicht zu tun.
Hoch auf eine gesunde Reflexionsfähigkeit.
Ja.
Okay. Gut, du hast aber noch einen dritten Mythos auch demystifiziert. Dann lass uns den noch anschauen und dann kommen wir langsam auf die Zielgerade.
Welchen willst du demystifiziert haben?
Über die Produktivität hast du, glaube ich, noch gesprochen. Das passt, glaube ich, gut zum Thema, den wir zu Beginn angesprochen haben.
Genau. Ja, Produktivität, der Mythos ist, kennen wir alle aus den Schlagzeilen, KI macht XY doppelt so schnell oder 5-mal so schnell oder 3-mal so schnell. Gibt's ja genug Schlagzeilen in dieser Geschmacksrichtung. Und das stimmt zwar per se, aber wieder, wenn man es auf einen Task runterbricht. Also nicht macht einen Programmierer doppelt so schnell, sondern macht Codeschreiben doppelt so schnell, um jetzt dieses Beispiel rauszunehmen. Und was aber dabei dann immer wieder vergessen wird, wenn man das dann hochrechnet, so okay, Programmieren geht jetzt 3-mal so schnell, na dann brauche ich ja nur mehr ein Drittel der Programmierer, wenn ich die gleiche Menge an Arbeit habe. Und was dabei immer wieder vergessen wird, ist eben so die Theorie des verschobenen Bottlenecks. Also ich werde an einer Stelle im System schneller, jetzt beim Beispiel geblieben Programmieren. Naja, aber da passiert ja vorher was und da passiert ja nachher was. Was ist denn mit diesen Tätigkeiten? Also zum Beispiel das Requirement Engineering. Wird das jetzt auch doppelt so schnell? Oder haben die Programmierer irgendwann mal alles wegprogrammiert und dann kommt aber nichts im Nachschub nach, weil man nicht rechtzeitig die Anforderungen aus dem Business einholen kann? Oder die Tester später kommen nicht hinterher, um diese ganzen Zeilen am Code dann auch zu testen. Und es ist einfach eine Illusion zu glauben, dass die KI in jeder Kette der Wertschöpfung genau den gleichen Effekt hat. Und somit, was passiert? Ich verschiebe mein Bottleneck eben einfach nur von einer Stelle im System an eine andere Stelle im System. Und da gibt's so diese schöne O-Ring-Theory. Bin ich auch bei der Recherche drauf gestoßen. O-Ring heißt übersetzt die Dichtungsringe. Und da gab's ja das schöne Beispiel von der Challenger-Katastrophe. Wie die explodiert ist, diese Raumfähre, gab's ja eine ganz umfangreiche Aufarbeitung im amerikanischen Kongress, wo sie versucht haben rauszufinden, warum ist dieses Ding explodiert. Weil halt diese Dichtungsringe, und das darf man sich jetzt nicht vorstellen wie so einen kleinen Dichtungsring, sondern ich habe da recherchiert, der hat irgendwie 11 Meter Durchmesser gehabt, von dem wir da reden. Aber das war eben das kleinste, billigste Teil, mehr oder weniger, von dieser ganzen Raumshuttle. Da hat man eingespart und dann ist das ganze Ding in die Luft geflogen. Und da hat sich dann eben so eine ökonomische Theorie draus entwickelt, die O-Ring Theory, dass ich eben alles in einer Wertschöpfungskette betrachten muss. Und sobald ich nur ein schwaches Glied an einer Stelle habe, war es das mit der Wertschöpfung. Und genau das Gleiche trifft heute auch auf die KI zu.
Das heißt, die Wette, die dahinter steckt, wenn Produktivitätszuwachs wäre, wäre die Wette, dass jede Arbeitsstation durch KI in gleichermaßen profitiert.
Genau.
Und dann wird es stimmen. Dann wird es schneller werden. Aber das tut's nicht, weil natürlich zwischen den Dingen manche Sachen KI besonders gut kann, manche besonders schlecht kann. Und deshalb, ja, verstehe. Also ich kenne das unter Engpass-Theorie, ne? Also was du mit O-Ring da beschreibst. Und die Denker dieser Theorie, die hätten da eine helle Freude, ne? Weil das ist genau das, was sie beschreiben, ne? Also tue ich an einem Stelle hier Kapazitäten oder Dinge erhöhen, pfeift es halt an anderer Stelle raus.
Genau. Und eben mit linearen Fortschreibungen, mit Task X wird doppelt so schnell, werde ich halt nicht weit kommen. Und deswegen, weil es eben so viele potenzielle Engpässe gibt, die uns jetzt noch gar nicht bewusst sind, weil es jetzt gerade noch an einer anderen Stelle knirscht, werden wir noch lang zu tun haben. Und wir müssen einfach, das ist mein Learning draus, wir müssen als Menschen flexibel genug sein, dass wir unsere Arbeit dahin schieben in der Wertschöpfung, wo es gerade gebraucht wird. Also ich kann halt nicht mehr sagen, aber ich bin Programmierer und ich habe immer schon programmiert und werde weiter programmieren. Da muss ich halt dann schon die Flexibilität haben, werde ich eher Richtung Product Owner, versuche mir da was anzueignen, Requirement Engineering und mich innerhalb dieser Wertschöpfung weiter zu bewegen.
Ich glaube, im selben Artikel hast du auch noch das Jevons-Paradox angesprochen, richtig?
Genau.
Genau. Vielleicht magst du das auch nochmal kurz erläutern. Das ist nämlich sehr interessant und wirkt auch nicht nur bei KI, sondern das ist ein generell sehr spannendes Phänomen.
Genau, also auch viel zitiert, aber es sagt im Prinzip nichts anderes, wenn du halt etwas halb so teuer produzieren kannst, Stichwort, nehmen wir wieder als Beispiel Software, das halt auch eventuell, je nach Preiselastizität, das Doppelte oder ein Drittel davon mehr gefordert wird. Und das ist für mich immer das Argument, wenn man sagt, KI macht Programmierer arbeitslos. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe jetzt plötzlich Tätigkeiten als Einzelunternehmer, die ich gerne bereit bin zu vergeben, wenn es halt nicht wie früher 2000 Euro kostet für eine neue Webseite, sondern 200 Euro. Wenn jetzt ein Programmierer mit KI mir eine neue Webseite macht, bin ich gern bereit, für jeden einzelnen Kundenauftrag, wenn es sein soll, eine eigene Webseite mit Kundenbereich zu programmieren. So, die Nachfrage verschiebt sich je nachdem, wie teuer ein Produkt ist. Und wenn ich halt jetzt mit KI etwas viel effizienter machen kann, erhöht sich halt auch höchstwahrscheinlich die Nachfrage von diesem Produkt.
Ja, genau. Das wird oft übersehen, ne? Also, dass die Effizienzgewinne, die in einem Bereich liegen, dann durch die Mehrnachfrage überkompensiert werden und man nachher mehr verbraucht halt als vorher, obwohl der einzelne Teil sozusagen effizienter wird.
Genau.
Ja, sehr spannend.
Ja, es
Martin.
Bleibt spannend.
Ja. Zum Abschluss haben wir immer eine Frage, die so Erwartungserwartungen abdeckt. Und zwar die Frage, was hättest du denn jetzt erwartet, dass wir dich fragen? Aber wir haben es gar nicht gefragt.
Ich hätte erwartet, dass noch mehr Zahlen, Daten, Fakten abgefragt werden. Und deswegen hatte ich schon ein bisschen Muffensausen, dass ich die nicht alle auswendig weiß. Aber auch da, KI hätte mich vorbereitet, habe alles hier. Aber war trotzdem dankbar, dass ich nicht ad hoc suchen musste im Podcast.
Nee, Zahlen, Daten, Fakten sind langweilig.
Genau. Nee, das ist das Gespräch. Die kann man recherchieren, ne? Also wenn es sein muss. Ne? So die eine oder andere Fakt ist ja bestimmt, wenn man gut, wenn man sie parat hat, irgendwie nicht auf dem Komma, ne? Aber so eine Grundaussage immer. Ich bin ja auch ein großer Freund von keine Jahreszahlen auswendig gelernt zu haben in den Geschichtsunterricht. Ne? Mhm. Aber man muss halt so grob wissen, in welchem Jahrhundert das ist. Ne? Also genau. Das sollte man halt wissen. Ja. Insofern passt es. Ja, wunderbar.
Marion. Vielen lieben Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Wir packen alle Links zu dir und dem, was wir heute besprochen haben, in die Shownotes. Und dann hoffen wir auf rege Rückmeldung. Super. Und Fragen, eventuell, die aus der Community noch kommen an dich.
Danke für eure Einladung, hat Spaß gemacht.
Danke. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Du hast eine Frage oder ein Thema, das wir für dich in einer Folge beleuchten sollen? Du suchst neue Impulse? Möchtest mit uns zusammenarbeiten? Benötigst Supervision? Kein Problem. Melde dich gerne bei uns unter podcast@wir-müssen-reden.net oder besuche unsere Webseite unter wir-müssen-reden.net.